Gendaschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Da lachen wir uns schon mal ein, genau. Ja. Hallöchen, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Anderschlau und sprechen heute...
Das Wetter.
Natürlich nicht über das Wetter, wir sprechen über die Pest.
Ja, okay, und die Cholera.
Und weil es so schön ist, sprechen wir auch über die Cholera noch direkt mit.
Schön.
Genau.
Ja, guten Stuhlgang.
Du musst wieder den Krankenpfleger geben. Ne? Ich merke schon, die Bettpfannen, ne, fliegen durch die Gegend.
Ja, wahrscheinlich. Und die zum Übergeben. Ich mache gerade eine Geste vor hier. Könnt ihr ja nicht sehen, ne? Genau, das Übergeben. Ja. Ja. Was wollen wir denn darüber vermitteln? Wir sind ja jetzt nicht die Virologen oder die Geschichtsfachleute, die jetzt hier einen Vortrag über Pest und Cholera halten wollen, sondern eher im Zusammenhang mit Hochbegabung und Hochsensibilität.
Genau, wir möchten euch über ein Phänomen aufklären. Was wir dann so tituliert haben, Pest oder Cholera, ist ja nun ein, ja, ich sag mal Ausspruch, der dürfte gemeinhin fast allen Menschen bekannt sein. Er wird gerne benutzt, wenn ich zwischen zwei Entscheidungen stehe, kann man ja so sagen,
ja,
von denen ich beide irgendwie blöd finde,
ja,
schwierig empfinde oder aber zu Beginn schon weiß, egal welchen Weg ich gehe, es wird schwierig oder aber es wird nicht gut. Kann man so sagen, ne?
Auf jeden Fall. Also beides nicht gerade ideal.
Richtig.
Also sagen wir so, alles hat auch Nachteile, hat Konsequenzen, die unangenehm sind.
Genau, aber zumindest sind wir einig uns darüber und darum ja wahrscheinlich auch dieser Ausspruch, dass man zwei extremst Krankheiten, die Pest und die Cholera, als zwei Pandemien der vergangenen Tage, vergangenen Jahrhunderte, also sozusagen als Spruchgrundlage benutzt, ist zumindest klar, dass es eben um vergleichbare Entscheidungen geht oder Wege geht, aber man darüber Einigkeit erzielt, dass es etwas Unangenehmes ist, also negativ.
Ich habe mich gerade gefragt, wenn das um Pest oder Cholera geht, ist das dann nicht so, dass wir uns doch eher für das entscheiden, was ich schon kenne? Also das, was vertraut ist. Weil warum soll ich mich auf was Neues einlassen, wenn ich doch weiß, mein Gott, das andere sieht jetzt auch nicht viel besser aus, vielleicht nur noch in einer anderen Farbe. Aber das vielleicht mit einer der Gründe ist, warum man bei dem bleibt. Übrigens kenne ich das auch so bei dem Symptomerleben, wenn es um Erkrankungen geht. Dass man eher zum Beispiel bei Depressiven, wenn wir dann auch noch die Kombination haben, darf man nicht unterschätzen, habe ich hier in der Praxis öfter, Hochbegabung, Hochsensibilität und Depression, dass es dann dazu kommen kann, dass man denkt, okay, bevor ich mich jetzt irgendwas verändere, ist es ja sofort auch eine Veränderung von dem eigenen, wie soll ich das sagen, von dem, wie ich mich jetzt gerade kenne, wie ich mich wahrnehme und wie ich mich auch, ich nenne es mal vorsichtig, wie ich mich ausgerichtet habe. Und jede Veränderung ist erst einmal eine Anstrengung, ist vielleicht auch erstmal eine Gefahr. Heißt ja nicht automatisch, dass das besser ist. Und dann bleibt man eher bei dem vertrauten Minimax-Prinzip, könnte man sagen, als sich auf was Neues einlassen, ohne zu wissen, ob es wirklich besser ist. Wenn jemand anders sagt, das ist besser, ist das noch lange nicht für mich besser. Das kennen wir alle vom Essen. Wenn einer sagt, probier doch mal, ist doch super lecker. Und ich gucke mir das an und denke mir, oh, das sieht aber nicht lecker aus oder will ich aber gar nicht. Dann muss das, was für andere lecker ist, für mich noch lange nicht lecker sein.
Ja, genau, das ist richtig. Aber im Prinzip hast du ja jetzt schon einen Themenbereich rausgefischt, auf den wir im Prinzip heute zu sprechen kommen wollen. Das heißt, wir erleben in unseren Praxen ja beide Menschen in Entscheidungsprozessen oder Menschen, die vor Weggabelungen stehen. Und ja, es geht eben halt auch genau um diese Situation. Und du hast es ja ansatzweise versucht zu erklären, dass es insbesondere unser Themenkreis sich oft vermeintlich schwer damit tut, Veränderungsprozesse, also in letzter Konsequenz dann natürlich Entscheidungen einzuleiten, gerade weil eben genau das entsteht. Die Person ist sich oft der Tragweite und der Komplexität ihres eigenen Agierens, Handelns bewusst. Und auch, ich gehe so weit und sage, inklusive aller schädlichen Faktoren, die damit verhaftet sind. Gerade Intelligente können das sehr, sehr gut, auch bis ins letzte Glied alles noch dezidiert, differenziert aufzählen und benennen. Gleichwohl, warum fällt Veränderung so schwer? Weil viel letztlich doch, könnte man sagen, Vertrautes, Komfortzone ist ja letztlich von bis, na, aufgegeben werden müsste für etwas Neues, von dem ich natürlich noch nicht weiß, ob es wirklich die finale Verbesserung, vielleicht von mir erhoffte positive Veränderung, aber an die ich letztlich nicht wirklich glauben kann, bringt. Und letztlich dann eben dieses Quäntchen Ungewissheit, könnte man so sagen, von mir als Person, die ich vielleicht sehr kontrollbestimmt oder sicherheitsorientiert bin, doch als letztlich dann unter das Vorzeichen negativ gesetzt wird, sodass ich dann eben in dieser Pest- oder Cholera-Situation verharre, indem ich einfach sage, es ist sowieso egal, wie ich mich entscheide, weil an beiden Entscheidungen letztlich für mich die Bedeutung schwerer steht. Ich lasse etwas zurück und gebe etwas auf für etwas vermeintlich Besseres, von dem ich heute, bei Stand heute, nicht abschließend beurteilen kann, ob es mir wirklich den Benefit bringt für das, was ich jetzt hier aufgebe, von dem ich sehr wohl weiß, dass es mich nicht glücklich macht.
Mhm.
Und jetzt werdet ihr sagen, was ist daran so neu und so ungewöhnlich? Ich mag noch einmal ausholen, dass ja gerade Entscheidungsprozesse für viele Menschen Prozesse sind, die schwer sind einzuleiten und eben mit Sicherheit auch das gerade Geschilderte da hineinfließt, aber insbesondere bei Hochbegabten ist zu beobachten, dass ja oft im Außen, das heißt bei dem, was die Person so zeigt, im Agieren, de facto nichts passiert. Man erlebt den, die ein oder andere, der einfach scheinbar regungslos Dinge lebt, Dinge erlebt oder von mir aus auch mit sich machen lässt, gleichwohl aber in der Person hochkomplexe Plätzchen.
Ja.
Ich habe schon Sprachfindungsstörung.
Ja, das ist eine andere Folge. Ah ja, genau, wollte mal Hinweis geben. Genau, um die Folge geht es jetzt hier.
Nein. Wir bleiben jetzt hier bei der Sache.
Alles gut. Außerdem ist es mein Job. Entschuldigung, jetzt habe ich die ganze
Zeit. Den lässt du dir nicht nehmen.
Nein, muss ich jetzt, den Ball muss ich aufgreifen.
Alle streitig, auch das.
Sorry, liebe Birgit.
Nein. Also hochkomplexes Denkverhalten dahinter steht und dieses Denkverhalten natürlich die Person innerlich zur Hochleistung auflaufen lässt. Und gleichzeitig dann doch wieder durch das gerade Geschilderte letztlich erstarren lässt und letztlich dann, wir könnten von statischem Verhalten sprechen, also rein so auf außen betrachtet, aber weil sich ja letztlich eben nichts rührt, denn ihr werdet mir recht geben, noch einmal, ne, unsere Überschrift titulierend, Pest oder Cholera, bei einem Menschen, der nicht verlautbart oder kommuniziert in irgendeiner Weise, mit was für Themen er schwanger geht und er sich in einer vermeintlich, ich sage jetzt mal, nicht so positiven Lage befindet und diese Person natürlich im Austausch steht mit anderen Leuten, gegebenenfalls sogar mit professionellen Begleitern und sich eben bei dieser Person nichts ändert. So könnte man ja glauben, die Person ist beratungsresistent. Das aber eben bildet eben unserer Meinung nach nicht die Wirklichkeit ab, weil eben diese Denk- und Überlegeprozesse in Teilen einfach nicht mitgeteilt werden, weil da eben, man könnte sagen, spitz auf Knopf abgewogen wird in der Person selbst und die Person eben für sich selbst zu dem Entschluss kommt, also wenn hier sowieso nur Pest oder Cholera das Beste ist, was für mich hier rauszuholen ist, da kann ich auch gleich bei der Pest bleiben.
Genau das.
Mhm. Und das wiederum, ne, noch einmal, im reingelebten Außen mit, wie gesagt, Freunden, Familie, sonstigen Personen, natürlich den Anschein erweckt, meine Güte, hört sich gern jammern, befindet sich gern in der Opferrolle und diese Auswegslosigkeit, die jetzt mal rausgreifend, was würdest du sagen? Stimmt das denn wirklich? Gibt es wirklich, um jetzt, ne, zum Schluss unserer Folge noch einmal darauf hinauszugehen, unterliegt die Person doch einem Trugschluss? Ne? Denn wenn das so ist, wie ich es ja gerade sagte, sprich der reine Prozess findet sich im Innern der Person und im Außen sagt die Person nicht viel. Außer das, was sie eben tut. Und das ist ja nichts. Also nichts verändern. Da frage ich dich, unterliegt sie einem Trugschluss? Könnte man durch Reden, durch das offene Erleben einer Pest-Cholera-Situation der Person vielleicht doch unter Umständen aufzeigen, dass sie einem Denkirrtum unterliegt und dass selbst zwischen Pest und Cholera ein Unterschied besteht?
Ja, ich würde es so sagen, von außen betrachtet könnte man von einem Trugschluss sprechen. Aus der Innenperspektive, sprich aus der Sicht der betroffenen Person, ist es das in den meisten Fällen, die ich zumindest jetzt vor Augen habe, an die ich gerade denke, ist es das nicht. Da ist es eine, wie soll ich das sagen, eine heile Welt, symbolisch formuliert. Also eine, ich nenne es anders, heile Welt hat eine andere Bedeutung. Eine stimmige Welt,
genau.
Ne? Ja. Und das würde bedeuten, wenn ich sie verändere, wird es ungemütlich. Und man spricht auch, wir Therapeuten sagen, dann muss man aus einer Komfortzone raus. Und das ist für die meisten unangenehm. Und deswegen entscheidet man sich eher dafür, das, was, sagen wir mal, bisher die Wahrheit war, beizubehalten. Weil es einfach vertraut heißt. Und vertraut heißt nicht unbedingt, dass es dann die Wahrheit ist, oder was es heißt die Wahrheit, die Realität darstellt. Oder du sagtest jetzt von Außenperspektive betrachtet, einen Trugschluss darstellt. Ein Trugschluss beinhaltet auch automatisch ein sich gewahr werden, erkennen, dass ich einer, ich nenne es mal, Lüge unterlegen war. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Also ich erlebe das hier immer wieder in den Therapien, wer an diesen Punkt kommt, der ist für mich gefühlt wie bei einer Schwangerschaft, gerade in der Geburtsphase. Also dass der da aus dieser schönen, vertrauten Bläschen rauskommt und zack, und dann mal ein Klaps auf den Popo und dann muss er selber atmen. Ja, so. Also es ist schon, dann verändert man die Welt hier.
Ja, das heißt also, wir fordern jetzt alle Pest- oder Cholera-Entscheider auf, vielleicht doch die innere Komfortzone, die innere Haltung ein Stück weit zu öffnen, ne, zu lupfen und vielleicht doch, ich nenne das jetzt mal, die Gedankenbäume mit einer Person eures Vertrauens zu teilen, weil das eben vielleicht doch keine Sackgasse sein muss. Und das eben durch eine gute Begleitung ein Korrektiv herbeigeführt werden kann, an der einen oder anderen Stelle man ja vielleicht doch, du sagtest es gerade so schön, einem Trugschluss unterliegt, dass man nämlich, wie du schon sagst, stimmig für sich glaubt, alles zu kennen und zu wissen. Und ich meine, das muss man ja einfach mal fairerweise benennen, ja, das gilt ja schon für unseren Personenkreis. Ne? Da schließe ich mich auch gerne ein. Das ist so, man weiß ja auch sehr viel, keine Frage. Aber an der Stelle macht es dann einfach doch Sinn, sich da mal zu öffnen. Ne?
Mhm, definitiv.
Ja, okay, gut. Ihr Lieben.
Ja,
dann verabschieden wir euch und genau. Die Krankheiten.
Genau.
Macht's gut.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.